Liebe Zuhörer unseres Radios, gerne stelle ich mich in den Dienst der guten Sache. Vor etwa 10 Tagen war eine Buchpräsentation im Presseclub in Münden. Es ging um das Buch für Papst Benedikt XVI. Zu seinem 85. Geburtstag, den er in wenigen Tagen hat. Prominente über den Papst, Edmund Stoiber war auch da. In diesem Buch sind Stellungnahmen enthalten, die teilweise wirklich sehr interessant sind, die von Persönlichkeiten, die Begegnung mit dem Papst hatten, zum Beispiel Franz Beckenbauer, das wurde dann am Rand des Gesprächs gesagt, nachdem er mit dem Papst zusammengekommen ist, besucht er wieder regelmäßig den Gottesdienst und geht immer wieder auch in die Kirche, um dort Kraft im Gebet zu schöpfen. Das finde ich doch irgendwie auch ganz interessant. Aus Rom ist eigens Prälat Georg Genswein, der Privatsekretär von Papst Benedikt, angereist, gekommen und hat Fragen beantwortet. In diesem Buch ist auch eine Stellungnahme von Maria Höfel-Riesch, der Doppel-Olympiasiegerin im alpinen Skisport, enthalten, von Wolfgang Schäuble, Bundesfinanzminister, und natürlich auch von vielen Kardinälen und Repräsentanten unserer Kirche. Es ist erschienen beim Media Maria Verlag. Dann hat mir Stefan Bergen, es ist eigentlich der Mann schlechthin mit dem SNG-Mobil, der draußen Übertragungen macht, am 13. März schon eine E-Mail geschickt. Er berichtet dort, dass überall, wo er hinkommt, die Leute ihm mitteilen, dass seit vielen Jahren Radio Horeb das geistliche Leben bestimmt und trägt. Oft ist es den ganzen Tag eingeschaltet. Und dass sie durch unser Radio eine entscheidende, sinnvolle Wende im Leben erfahren durften, die Familie zum Glauben gefunden hat. Und dann schreibt er wirklich, die Liste kann endlos weitergeführt werden. Aber was ich jetzt Ihnen besonders ans Herz legen möchte oder mitteilen will, ist Folgendes. Besondere Erwähnung bedarf das bereits mehrmals gehörte Zeugnis. Das geistliche Leben in der Pfarrgemeinde wäre ohne Radio Horeb nicht mehr so, wie es ist, also in der Pfarrgemeinde. Es wird also auch, es ist nicht nur für den Einzelnen, sondern der hat offensichtlich dann auch verstanden, dass er sich in das Gesamt einbringen soll. Radio Horeb spielt im Leben der Gemeinde eine wichtige Rolle. Das freut mich besonders. Denn es ist ja nicht Aufgabe und Sinn von Radio Horeb, dass wir in Konkurrenz treten zu den Seelsorgeangeboten vor Ort. Genau das Gegenteil soll der Fall sein. Wenn jemand durch unser Radio verstanden hat, worum es geht, dann wird er sich auch im Dienst am Nächsten und in der Pfarrgemeinde vor Ort einbringen, sonst hat er etwas nicht verstanden. Es geht ja nicht darum, dass wir uns nur fromm aufbauen am Radio und zu Hause, sondern dass wir dann auch tätig werden. Das war jetzt auch der Inhalt des Gebetes, das wir aus dem Gotteslob soeben genommen haben. Also Einsatz, Dienst am Nächsten, das ist dann auch verlangt. Besonders segensreich ist natürlich Radio Horeb für die Kranken. Jeder Priester besucht sie meistens am Herz-Jesu-Freitag einmal im Monat. Und es gibt kaum eine Pfarrei, in der es nicht 20, 30 Leute gibt, die einfach das Haus nicht mehr verlassen können. Da ist Radio Horeb natürlich ein Riesensegen. Die können dann täglich die Heilige Messe mitfeiern. Wir schließen sie auch ganz bewusst in die geistige Kommunion mit ein. Dann noch etwas, was auch zur Fastenzeit passt. Es geht ja auch um diese Trias, Buße, Fastengebet und Almosen. Und da habe ich schon vor längerer Zeit einen schönen Beitrag bekommen von jemand, der allerdings nicht bereit war, dann persönlich, das wäre natürlich noch viel schöner gewesen, am Radio zu sagen. Aber weil es so ein schönes Zeugnis ist, möchte ich es Ihnen vortragen. Ich war im Mai 2007 mit meiner Frau in den Exerzitien bei Pater Bill in Deutschland. Kurze Zeit später ist er dann auch gestorben. Er sprach dabei über den Zehnten des Einkommens, der für kirchliche gute Zwecke, besonders für die Mission und Evangelisation, abgegeben werden soll. Das hat er immer wieder auch betont, Pater Bill. Als Belegstelle aus der Bibel ist der Malachi 3:10-12 angegeben. Es ist die einzige Stelle meines Wissens in der Heiligen Schrift, wo Gott sagt, stellt mich auf die Probe. Stellt mich auf die Probe und bringt den Zehnten in mein Haus vom Ertrag eurer Hände und des Gartens, des Ackers, und prüft nach, ob dann der Segen nicht bei euch sein wird, ob ich nicht die Schleusen von oben öffne. Sonst mag der liebe Gott es eigentlich nicht, wenn man ihn auf die Probe stellt, wenn man mal jetzt einen Test mit ihm macht. Aber das ist die einzige Stelle, wo er sagt, probiert's mal aus. Und das kann es einfach nur so weitergeben. Bis zu diesem Tag war das für mich kein Thema, für mich übrigens auch nicht. Aber ich habe mich dann auch geändert, wie dieser Mann. Ich habe mich dann während der Exerzitien entschlossen, den 10. Teil meines gesamten Einkommens auf ein spezielles Bankkonto zu überweisen, das für die Evangelisation dann bereitsteht. Als wir zurückkamen und ich wieder meiner beruflichen Tätigkeit nachging, stellte ich nach 2 Tagen fest, dass ich für einen Kundenauftrag ein spezielles Blech aus falscher Reflexion, aus falscher Überlegung nicht bestellt hatte. In 14 Tagen war Fertigungsbeginn und wir brauchten dazu rund 22 Tonnen eines seltenen rostfreien Materials in einer bestimmten Dicke, die wir nicht lagermäßig führten. Aus Erfahrung wusste ich, dass diese Menge nur auf Bestellung bei einem Lieferanten in Deutschland hergestellt wird und eine Fabrikationszeit von 20 bis 24, manchmal auch sogar 28 Wochen benötigt wird. Ich stand vor einem nicht lösbaren Problem. Alle Versuche und alle Anrufe, dieses Material bei Händlern in ganz Europa aufzutreiben, schlugen fehl. Es gab kein Kilo zu kaufen. In 14 Tagen ist Fertigungsbeginn. Wenn Sie an einer Baustelle mal tätig waren, dann wissen Sie, was das ist, wenn das Material einfach da sein muss und Sie riesige Konventionalstrafen bezahlen müssen, wenn Sie es nicht bereit haben. Hilflos bat ich die Gottesmutter Maria, dieses Problem in ihre Hände zu nehmen und daraus das Beste zu machen. Ich war sowas von machtlos. Danach rief ich bei dem deutschen Hersteller an, ob er mir in dieser Angelegenheit helfen könnte. Der Verkäufer antwortete schon mal sofort, dass dies völlig unmöglich sei. Unter 20 bis 24 Wochen Herstellungszeit ist absolut nichts zu machen. Nach langem Hin und Her erklärte er sich dann bereit, in seinem Produktionscomputer nachzuschauen, ob eine allfällige Fertigung, bei einer allfälligen Fertigung ein entsprechendes Vormaterial überhaupt verfügbar wäre. Es blieb lange ruhig am Telefon. Plötzlich sagte er ganz erstaunt, dass in der Endfertigung vor dem Verpacken genau 22 Tonnen dieses Materials in der von mir gewünschten Dicke bereitstehen würden. Also genau auch diese Dicke noch. Er kann das nicht verstehen. Es gab keinen Auftrag von einem Kunden dazu. Es lief durch die ganze Produktion ohne entsprechenden Fertigungsauftrag und zwar 24 Wochen lang. So wie es aussieht, könnte ich in den folgenden 4 Tagen, 14 Tage der Lieferzeit gebraucht, die gesamte Menge von 22,5 Tonnen, so war genau das Gewicht, haben. Er wolle aber nochmals alles abklären, ob dieser Phantomauftrag wirklich auch in der Produktion vorhanden ist. Es könnte ja auch etwas sein, dass die ETV etwas anzeigt, was versehentlich nicht gelöscht worden ist. Am 11. Mai 2007 erhielt ich vom Lieferanten wörtlich folgende E-Mail. Hallo Herr, ich lasse den Namen weg, Volltreffer. Material ist versandbereit, Menge 22.790 Kilo sind bereits für den Versand am Montag disponiert. Wenn alles gut läuft, ist das Blech bei Ihnen am Dienstag. Ich bin mir 100% sicher, dass dies ein Rekord ist, der nie wieder gebrochen wird. In diesem Sinne ein schönes Wochenende. In der Tat war das Material dann bald in unserem Betrieb zur Verarbeitung. Unser Produktionsleiter sah mich erstaunt an und sagte ganz nachdenklich, das geht nicht mit normalen Dingen zu. Er blickte nach oben und meinte, dass die Hilfe von oben kann. Ich kann Ihnen bezeugen, dass diese Geschichte wahr ist. Die Mutter Gottes hat für mich und die Firma etwas gemacht, was absolut unmöglich aussah. Ohne Gottes Hilfe wären wir nie zu diesem Material gekommen. Wir konnten unsere Produkte danach zur richtigen Zeit an unsere Kunden ausliefern. Und dadurch hat es sich wesentlich mehr erspart und wesentlich mehr Profit gemacht, als der Zehnt ihn gekostet hätte. Wissen Sie, als mir da gesagt worden ist, damit Malachi wird das begründet, dann habe ich mir gesagt, naja gut, das ist Altes Testament. Und wer sagt denn, dass das, was im Alten Testament jetzt gesagt worden ist, in dieser Hinsicht noch heute gültig ist? Und dann hatte ich mal das Evangelium, wo Christus die Pharisäer tadelt und sagt, ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill, Gewürz und die Gerechtigkeit lasst ihr außer Acht. Und dann kommt der Satz, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Jetzt saß ich natürlich schön in der Falle. Das eine tun, ohne das andere zu unterlassen. Also habe ich es dann auch mal getan und das war ein unglaubliches, nicht so auffallend wie hier, aber auch ein unglaublicher Segen darauf. Wollte einfach dieses Beispiel weitergeben, weil es so schön ist. Und wenn mir das jemand vor einiger Zeit, als es in dieser Mittagszeit um den 10. gegangen ist, das gesagt hat. Jetzt ist Herr Fischer neben mir. Herr Fischer, grüß Gott, schön, dass Sie hier sind.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Ich glaube, das mit dem 10. haltet ihr bei der charismatischen Erneuerung auch so.
Richtig, also es wird immer wieder darüber auch gesprochen. Natürlich nicht jeder ist gleich so freizügig, dass er gerne, aber diejenigen, die das ausprobieren, und ich probiere das auch schon lange Jahre aus, die machen doch die Erfahrung, geben ist seliger als nehmen.
Das ist in der Apostelgeschichte und ein Wort des Herrn, geben genau. Ist seliger als nehmen. Auch als Gemeinschaft ist das wichtig, deshalb versuche ich immer auch, dass wir andere Nationen, Kamerun, Togo, Tansania unterstützen, dass wir das umsetzen. Dann ist auch ein großer Segen darauf. Sie sind der Hauptgeschäftsführer, hätte ich schon fast gesagt. So,
es gibt nur einen.
So ein Konzern seid ihr jetzt nicht.
Noch nicht,
also der Haupt- und Nebengeschäftsführer habt. Und Sie wohnen in Meiningen, ist ja als Evangelisationszentrum bekannt. Sagen Sie uns doch ein paar Worte zur charismatischen Erneuerung, wie viele Gruppierungen, Gemeinschaften dazu gehören, wie viele Leute da mitmachen.
Ja, die katholische charismatische Erneuerung, die ist weltweit in quasi allen Ländern beheimatet, in manchen Ländern viel stärker als bei uns in Deutschland. Aber auch in Deutschland gibt es also rund 800 Gruppen, zu denen wir Kontakt haben. Viele Einzelpersonen, die durch diese Erneuerungsbewegung berührt worden sind und dadurch entdeckt haben, dass der Heilige Geist wirklich eine lebendige Kraft ist, die unser Leben verändert und ja zum Guten führt.
Sie sagen, in manchen Ländern ist das noch deutlich stärker und mächtiger ausgeprägt. Bei Charismatik geht es ja auch um bestimmte Phänomene, etwa Sprachengebet, wohingleich jetzt das nicht jetzt das alles Entscheidende ist, ja. Aber generell tut sich jede Gemeinschaft in Deutschland schwer, aber ich kann mir vorstellen, die Charismatiker ganz besonders.
Ja, wir Deutschen sind halt sehr verkopft, ja. Lassen Gefühle ungern zu. Aber es steht halt auch im Neuen Testament, wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Sinn, also mit ganzem Verstand, mit all unserer Kraft. Das heißt doch mit unserem ganzen Menschsein. Und da, glaube ich, haben wir auch was beizutragen in der Kirche, zu ermutigen, wirklich ganzheitlicher zu glauben, Leib und Seele, auch das Gefühl Gott gegenüber zu öffnen. Und
Herr Fischer, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, dass das schon wichtig ist, weil wir sind eben Wesen aus Fleisch und Blut und nicht nur aus Geist. Aber was ist sonst auch noch Ihr Beitrag zur Erneuerung der Kirche in unserem Land? Darum geht es jetzt ja bei allen Gesprächsforen. Was könnt ihr da beisteuern von der CE?
Ja, ich denke, was uns von Anfang an auf dem Herzen brennt, ist wirklich die Evangelisation, die gute Nachricht weiterzugeben, in einer Form, dass andere das verstehen, also einfach Zeugnis zu geben, über den Glauben zu sprechen. Das ist ja für uns so oft ganz ungewohnt, dass man außerhalb der Kirchenmauern irgendwie auf Gott zu sprechen kommen. Aber das ist eben ganz notwendig.
Es ist eigenartig.
Wir müssen das lernen in den Familien,
ja.
Und darüber hinaus.
Man redet über alles, über Sexualität bis in die intimsten, ja. Details heute, aber über Glauben, da hat man so eine ganz eigene Verschämtheit, dass man den kaum thematisiert oder kaum ins Wort bringt. Und das ist sicher nicht wichtig, dass man das wieder tut.
Ja, ich habe auch das Gefühl, es wächst eine Offenheit, weil die Verzweiflung auch groß ist bei Menschen, dass sie orientierungslos sind und jetzt auch neu, so ist meine Hoffnung und die Hoffnung vieler, dass Menschen neu ins Fragen kommen.
Ja, die Not ist gigantisch, das merken wir bei Radio Horeb auch, viel größer als man meint.
Ja.
Herr Fischer, Sie haben jetzt besonders auch die Gespräche geführt mit der Emmaus-Gemeinschaft, die auch mir sehr am Herzen liegt. Bruder Jan Hermanns war viele Jahre bei Radio Horeb. Die älteren Zuhörer wissen das, die schon länger mit dabei sind, bei uns zu Gast. Wir haben am Abend noch die wertvollen Sendungen zu ihm. Können Sie da mal etwas sagen zu diesem Verhältnis von Emmaus? Das ist so diese Bewegung für Menschen am Rand der Gesellschaft, so hat Bruder Jan formuliert, Bewegung auch für die Armen, besonders auch mit Leuten, die gescheitert sind, im Gefängnis sitzen, die Alkis, die Junkies und wie sie alle heißen, die Gruftis, wo er überall missioniert hat und tätig war. Was hat sich da in der letzten Zeit ergeben zwischen Emmaus und der CE?
Ja, der Bruder Jan war ja in der charismatischen Erneuerung von Anfang an und hat aber dieses Herz eben für die Armen gehabt und für die, die in den Gefängnissen sind. Und der hat es dann auch umgesetzt, der ist dann auch hingegangen in die Gefängnisse und zu denen auf der Straße, die einfach am Rande sind. Und ja, manche aus den Gebetskreisen, die haben sich da eher ein bisschen zurückgezogen. Und das war ihnen dann doch ein bisschen zu konkret, die gute Nachricht weiterzugeben. Und so hat sich das auch ein bisschen auseinanderentwickelt. Mhm. Wobei es immer so war, dass die Gefängnismitarbeiter, wir haben so in etwa 20 Gefängnissen in Deutschland Mitarbeiter, die dort Gruppen, Emmaus-Gruppen gestalten oder die auch Einzelbesuche machen bei Gefangenen. Mhm. Das sind nach wie vor die meisten von denen Leute, die aus der charismatischen Erneuerung kommen. Mhm. Und in den letzten 2 Jahren ist die Emmaus-Leitung auf die CE zugegangen und hat halt uns vermittelt, wir möchten wieder stärker mit den Gebetsgruppen zusammenarbeiten, dass sich das mehr ergänzt, dass vielleicht auch einfach für Menschen, die aus dem Gefängnis kommen, auch eine Hilfe dann im Alltag ergeben kann.
Wird sicher segensreich sein für beide Gruppierungen, wenn es richtig angegangen wird. Ja. Das glaube ich auch. Ja, ich kann dann schon verstehen, dass da gewisse Schwierigkeiten und Vorbehalte da sind. Die Leute von Emmaus waren ja oft auch bei mir und wenn man dann zusammengezählt hat, da kamen schon einige Jahrzehnte zusammen, allein von denen, die da am Tisch da so rumsaßen, wo sie im Knast saßen und tätowiert bis zur Achsel hinauf, Sprache natürlich, die ziemlich deftig ist und sehr direkt auch. Oder wenn denen was nicht gefällt, da wird nicht Schnörksel gemacht, die direkt voll raus.
Genau.
Das ist für so einen bürgerlichen, für einen Normalo, wie sie mich genannt haben. Ich bin Normalo bei denen. Schon gewöhnungsbedürftig. Aber es war immer sehr bereichernd und es waren riesenstarke Zeugnisse dabei.